Es ist verrückt. Wie lange hat es gedauert, dass wir uns wirklich mal im Wald treffen, um zu sprechen? Denn ich habe jetzt hier Uta Crispin, Revierförsterin von Erfurt, nicht im Studio, sondern ich bin im Wald. Hallo Uta.
Hallo liebe Marie.
Was so eine Pandemie auch mit sich bringt, ne? Das Radio ist geschlossen, wir können uns dort nicht treffen, aber im Wald können wir uns treffen. Und ich habe jetzt hier schon total viel von dir gelernt, nur auf dem Weg hierher von, jetzt sag's doch nochmal.
Vom Stern.
Vom Stern zum Reitplatz. Und noch ein Stück weiter.
Genau, ein Stückchen unterhalb vom Reitplatz sind wir gerade.
Wir sind jetzt hier mit dir zusammen hergelaufen, gefahren, weil du hattest noch was zu erledigen. Du hattest hier einen Menschen, der Holz will. Wie nennt man das nochmal, was er macht?
Genau, also dieser Herr, der hat mich gebeten, in Selbstwerbung Holz hier erwerben zu wollen. Und das heißt, er wird von mir an einer Stelle eingewiesen, wo er diese Kronen, die im Wald noch rumliegen, nach dem Einschlag, nach dem Holzeinschlag, wo er sich die aufarbeiten kann zu Brennholz. Und das nennt man eben die Einweisung von Selbstwerbern. Das ist jetzt so ein täglich nicht, aber beinahe tägliches Tun, was hier gerade beim Holzeinschlag notwendig ist, dann danach vor allem zum Aufräumen. Genau.
So, und dennoch nimmst du jetzt die Zeit für ein paar Fragen. Wir haben letztes Mal uns unterhalten über Tiere und über Wölfe. Ich habe mir nochmal das Gespräch angehört, um so ein bisschen gut andocken zu können. Und da würde ich auch gerne mit dir weitermachen und über das Töten von Tieren, über die Jagd sprechen. Das ist ein Thema, was, also finde ich sehr interessant, ist auch sehr wichtig. Eben hast du auch noch erzählt von irgendeiner Jagd, die hier letztens war. Das heißt, auch hier werden Tiere gejagt. Aber vorher habe ich noch ein, zwei, drei Fragen, die geklärt werden müssen. Ich habe es vor einigen Tagen in der Zeitung gelesen, hier liegen Hunde ohne Köpfe im Wald. Nein, so lustig ist es nicht. Aber es wurde ein Hund gefunden ohne Kopf. Weißt du darüber jetzt schon Näheres?
Nein. Also ich habe das ehrlich gesagt auch nur aus der Zeitung erfahren. Ich weiß darüber auch nichts. Finde ich auch ein bisschen gruselig, dass sowas passiert. Es gibt seltsame Menschen, die, also es muss ja wahrscheinlich ein Mensch gewesen sein, der das gemacht hat. Und erklärt sich mir nicht. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man da nachforscht und schaut, wer sowas getan haben könnte. Ne?
Da ist wahrscheinlich die Polizei jetzt drin und wird das hoffentlich aufklären. Was ich auch noch in der Zeitung gelesen habe, ist, dass Sägewerke auch Thüringen wegen zu hoher Holzpreise verklagen. Das ist jetzt nicht dein aktives Arbeitsgebiet, aber was weißt du denn davon? Das hat irgendwie noch vier andere Bundesländer betroffen, dass es da irgendwie Absprachen gäbe und so?
Ja, also das ist in einigen Bundesländern und auch Thüringen ist davon betroffen, das ist das sogenannte Kartellverfahren, was man den Forstverwaltungen sozusagen jetzt anhängt. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, die Forstverwaltungen sind ja, die verwalten den Waldbesitz der Bundesländer, ne? Also jetzt in Thüringen, des Landes Thüringen. Und damit haben die natürlich Zugriff auf große Holzmengen. Und damit bestimmen die natürlich auch den Preis oder können den Preis bestimmen. Also die sind immer in Verhandlungen jedes Jahr. Zu wie viel Geld verkaufen sie die Mengen des Landes an die Sägewerke? Und die Forstverwaltung bieten natürlich auch diesen Verkauf für andere Eigentümer an. Und das ist sozusagen, wird jetzt gerade beklagt, ne, dass man also damit sagt, okay, ihr verwaltet viel zu viel Holz oder ihr greift auf zu viel Holz zu und das lassen wir uns nicht gefallen, so ungefähr. Und damit wird sozusagen hinterfragt, ob das alles rechtens ist. Also man möchte, dass die privaten Waldbesitzer, und es gibt ja einen ganz großen Teil, in Thüringen ist es ja auch über die Hälfte, es sind ja private Waldbesitzer, die es hier dem Waldbesitz, also ne, die Waldbesitzer sind, Fläche des Landes Thüringen, und davon ist die Hälfte Privatwald. Und da kommt ja eine ganze Menge Holz und die Sägewerke wollen eben, dass das Land zum Beispiel nicht auf diese Mengen auch Zugriff hat, ne? Dass die das eigenständig vermarkten und damit natürlich mehr am Preis machen können.
Ah ja, ich verstehe.
Aber das ist ein ganz kompliziertes Konglomerat und da sind natürlich auch Rechtsexperten damit beschäftigt. Ja, also das ist es jetzt so runtergebrochen, einfach nur gesagt. Aber das sind Millionen Klagen, die da in der Luft schweben und natürlich den Menschen in den Zentralen der Forstverwaltung ganz schön Kopfzerbrechen machen. Ne? Das ist klar.
Wenn es jetzt um Holz geht, dann können wir vielleicht doch noch mal kurz auf die Bäume gucken. Du hast schon gesagt, es gibt jetzt hier so Leute, die so die kleinteiligeren Sachen sich aus dem Wald holen, so für den eigenen Ofen oder so. Und dann haben wir hier an den Wegen jetzt auch schon wieder Stämme rumliegen sehen. Das heißt, Holzernte ist im vollen Gange. Ja. Da hatten wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Wo seid ihr denn da jetzt gerade so im Arbeitsbereich?
Naja, wir sind jetzt dieses Jahr im ganz stadtnahen Bereich hier, ne? Also Reitweg, Sternstraße, Waldcasino. Also wir sind ganz, ganz unten, heißt also ganz stadtnah. Und wir haben jetzt ungefähr hier, ich sag mal, wahrscheinlich die Hälfte abgearbeitet der Flächen. Bis jetzt hat das auch alles sehr gut funktioniert. Die Pferde waren vor Ort, der Seilschlepper ist da, der Vorwarter, also alles diese Technik, die wir mit einsetzen, ist alles jetzt immer mal zu sehen, auch zwischendurch. Das Holz liegt zum Teil schon da, es könnte natürlich gefrorener sein, also es ist ja jetzt gar nicht gefroren. In dem Fall ist es jetzt schön, dass es trocken ist, ne? Also wir reden ja immer von dieser Feuchtigkeit, die wir eigentlich wollen. Die wollen wir auch, aber erst wenn wir fertig sind, das ist ja immer. Also diese Menschen, ja. Oder Frost. Frost wäre auch toll. Oder nach, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Schnee mindestens. Aber auch erst, wenn wir fertig sind. Weil, wenn nämlich dieser Schnee auf den Stämmen liegt, können wir die gar nicht mehr begutachten. Ne? Also ich mache die jetzt. Heute zum Beispiel fangen wir wieder an und arbeiten uns da durch und sagen, der Stamm geht an den Käufer, der Stamm an den Käufer. Wenn da jetzt 10 Zentimeter Schnee drauf liegen, dann brauchst du 3 Praktikanten, sage ich jetzt mal, die den Schnee runterkehren, damit du überhaupt die Stämme siehst. Du kannst die ja nicht begutachten, ne? Das geht nicht. Und also insofern ist es gut, wie es jetzt gerade ist. Ja, und wie gesagt, die Hälfte, denke ich, haben wir geschafft und es wird auch noch im Januar weitergehen. Und dann, denke ich mal, Ende Januar, Anfang Februar sind wir durch. Und ja, und wir arbeiten jetzt schon mit den Selbstwerbern, damit es hier in diesem frequentierten Bereich relativ schnell auch wieder aufgeräumt aussieht. Also aufgeräumt in Anführungsstriche, aber so ein bisschen, dass die Holzreste, die ja doch an einigen Stellen noch ganz schön zahlreich sind, dass die dann einfach wegkommen.
Du hast gerade schon den Frost angesprochen, wie der Vor- oder auch Nachteil sein kann für die Holzernte. Wie ist das denn für den Wald allgemein? Also so ein Winter mit langen Frosttagen, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, dass es irgendwie mal vorkam. Ist das so aus quasi ökologischer Sicht irgendwie eigentlich auch wichtig oder sind so milde Winter für den Wald auch okay?
Naja, die Frosttage sind deshalb interessant, um einfach auch gewisse Schädlinge zu eliminieren. Und um natürlich, der Frost ist für uns wichtig in der Holzernte bei der Rückung. Ne? Also entweder Trockenheit oder Frost, damit die Maschinen, die natürlich ein gewisses Profil in den Reifen haben, so wenig wie möglich Schäden machen. Mhm. Und dann bräuchte man natürlich diesen Niederschlag, der jetzt ohne Laub durch die Kronen auch kommt. Ne? Im Sommer kommt der ja gar nicht durch. Also es hat ja tatsächlich dieses Jahr wahrscheinlich mehr geregnet. Das ist sicherlich so. Also meine Niederschlagsmessung sagt das, glaube ich. Aber dieser Niederschlag im Sommer kommt ja nicht durch. Und jetzt käme er durch, das sieht man ja. Also es ist jetzt, die Kronen sind frei. Entweder Schnee oder Regen und der Frost, wie gesagt, wäre für die Schädlinge, für einen Ganzteil der Schädlinge sicherlich auch so ein bisschen reduzierend tätig dann. Mhm. Deshalb ist er eigentlich auch schön, wenn er da ist ab und zu, ne? Nicht so spät vor allem. Voriges Jahr war er ja relativ spät erst da, ne? Und nur so, also so, wo dann einfach schon eigentlich die Vegetationsperiode schon wieder angefangen hatte, da gab es nochmal diesen späten Frost, ne? Was ja auch Schäden verursacht hat damals, ne? Du kannst dich erinnern.
Ja, ich erinnere mich, im Mai oder irgendwann.
Genau, Anfang Mai, wo die Kronen der Buchen sozusagen komplett nochmal zurückgefroren waren. Also bei uns nicht ganz so schlimm, im Thüringer Wald war das eher, aber da war es extrem, ne?
Wo wir es gerade noch von kleinen Tierchen hatten, die den Bäumen auch schaden können, die beim Frost vielleicht dann auch mal ein bisschen zurückgedrängt werden. Es ist noch eine Frage offen vom letzten Mal, was diesen Gifteinsatz nicht hier, ja, aber in anderen Bereichen des Thüringer Waldes anging, gegen Schwammspinnerraupen. Ja. Letztes Mal wusstest du nicht genau oder da war das noch zu frisch, um zu sagen, hat das was gebracht?
Ja, also das wird ja untersucht dann, ne? Also die Flächen werden, die Knospen werden untersucht. Und man kann dann prognostizieren, gibt es einen Kalfraß oder wird es den geben, wenn wir nicht behandeln oder nicht. Und das, was ich jetzt entnommen habe, hat das sehr gut funktioniert. Also die, das hat sozusagen diesen Schwammspinner sehr reduziert. Also ausgemerzt natürlich nicht, aber reduziert. Und insofern denke ich mal, jetzt müsste man natürlich auch gucken, wie geht es den Bäumen im nächsten Jahr. Also es hat funktioniert erstmal. Ne? Und jetzt muss man natürlich längerfristig schauen, wie geht es den Eichen jetzt, oder im kommenden Jahr. Ne? Also haben die noch die Kraft, nochmal auszutreiben? Und trotz allem war ja wenig Niederschlag und trotz allem sind die angestrengt. Ne? Aber zumindest dieses Insekt ist erstmal reduziert worden. Das soll funktioniert haben.
Jetzt habe ich quasi meine aktuellen Fragen abgearbeitet. Und jetzt könnten wir tatsächlich zu dem Hauptthema für heute kommen. Ich erinnere mich noch, du hast irgendwann mit einem früheren Gespräch gesagt, dass Jagd auf Tiere notwendig ist, weil die Zahl der gejagten Tiere im Rahmen bleiben muss. Entweder gibt es Bären und Wölfe oder andere, die es jetzt hier eher weniger gibt. Oder es gibt eben Menschen, die auch jagen, damit die Tiere, nicht die jungen Bäume alle auffressen.
Na genau. Wir können uns das jetzt wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier spontan in den Wald reingehen.
Ja.
Wollen wir es machen?
Können wir machen.
Komm, wir gehen da jetzt mal rein. Wir gehen ja auch nicht weit. Mhm. Also, entweder es gibt hier einen Jäger, der jagt, oder schau mal, oder die Bäume sehen am Ende ungefähr so aus. Also es ist eine kleine Eiche, ne? Die ist keine 20 Zentimeter hoch und die ist hier das erste Mal verbissen worden. Verbissen heißt, also das Rehlein kam, hat hier oben die oberste Spitze abgefressen. Ne?
Wir müssen kurz versuchen zu beschreiben, was die Leute jetzt am Radio nicht sehen.
Genau, also wir haben hier einen Baum, der sieht aus, der ist also nach 10 cm Stämmchen, ist der das erste Mal verästelt. Hm. Aber so verästelt, also man kann sich auch so vorstellen, ne, wie oben abgeknickt.
Ja.
Und dann wächst der einfach rechts und links weiter. Ne? Und jetzt braucht man nur mal hier gucken, es gibt hier auch größere Bäume, die sozusagen aussehen wie kleine Büsche, oder?
Ja,
siehst du das?
Sehr verstrauchelt.
Also die sind sozusagen nicht gerade wachsend, sondern sind einfach oben immer gekappt worden und dann bilden die, sehen aus wie kleine Bonsais. Und das ist sozusagen das, was die Rehlein machen. Ne? Also die Rehe beißen mit Hingabe diese obersten Triebe ab, weil die sind sozusagen
am leckersten,
frischer Salat mitten im Winter oder was weiß ich, das ist die Erdbeere für das Reh im Winter. Und je seltener diese Baumart ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Reh das findet und genau den verbeißt. Also wenn hier ganz viele Buchen stehen und eine Hainbuche dazwischen, dann ist die verbissen. Wenn hier ganz viele Hainbuchen stehen und nur eine Buche, ist die verbissen. Also so diese Feinschmecker. Ich finde genau das, was am seltensten ist. Ja? Und deshalb müssen wir tatsächlich jagen, damit Bäume, also wenn die 1,20 Meter sind, dann sind die aus dieser Höhe des Äsers, so heißt der Mund, die Schnauze vom Reh, sind die da raus. Ne? Alles, was größer ist, da kommt das Rehlein nicht mehr dran.
Ja.
Und aus diesem Bereich müssen wir diese Pflanzen rauskriegen, dann ist alles gut. Aber bis dahin muss sozusagen der Rehwildbestand, sagen wir, also die Anzahl der Rehe, die so im Wald lebt, überschaubar bleiben, damit eben vernünftige Bäume hinterherwachsen. Also nicht, damit die alle so aussehen wie Büsche, weil mit Büschen kann ich nichts anfangen. Aus einem Busch kann ich keinen Balken, keine Bohle, nichts kann ich damit anfangen. Das ist ästhetisch vielleicht ganz hübsch, aber ich brauche lange, gerade Stämme und die müssen möglichst dick sein.
Okay, das heißt, Rehe sind so auch die Haupttiere, die erjagt werden?
Rehe sind hier bei uns im Steiger die Haupttiere, die gejagt werden. Es gibt hier kein Rotwild. Also Rotwild wären die Hirsche.
Mhm.
Die gibt es im Thüringer Wald oder das fängt auch schon im Bereich Arnstadt an oder Hinterstadt Ilm auch. Aber hier in Erfurt gibt es kein Rotwild. Und es gibt noch das Muffelwild. Das ist eine eingebürgerte Wildart. Das sind Wildschafe. Also solche Schnecken als Trophäe, die männlichen Tiere, sind, wie gesagt, Anfang des vorigen Jahrhunderts mal eingebürgert worden. Schafe. Also auch extrem verbeißendes Wild. Ja, also die auch, wie die Schafe praktisch Waldflächen abweiden. Und da bleibt dann eben auch kein Auge trocken mitunter, sondern jedes Bäumchen ist in einer Höhe dann vielleicht abgefressen. Möchte man nicht. Also es ist alles belebend und bereichernd natürlich auch für den Wald. Das Wild, also das Wild gehört schon dazu. Aber ich denke, es muss immer ausgewogen sein. Also es muss etwas hinterherwachsen können. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, also wenn alles weggefressen ist, dann ist das ein immenser Schaden. Ne? Dann, das ist nicht nachhaltig, das ist sozusagen ein Verbrechen an den nachfolgenden Generationen, weil die brauchen auch Wald. Ne? Also das ist ja unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es hier immer Wald gibt auf der Fläche. Und wenn ich dann die kleine Generation abfressen lasse, permanent, dann haut das nicht hin.
Und die Wildschweine, machen die das auch?
Die Wildschweine machen das nicht. Die Wildschweine verbeißen nicht, das sind ja alles Fresser. Die Wildschweine wühlen im Boden nach diversen Würmern, Schnecken, Insekten, nach allem Möglichen, nach Wildfrüchten, natürlich auch noch Eicheln, Bucheckern. Und bei der Gelegenheit wühlen die natürlich auch so ein bisschen die Eicheln und Bucheckern in den Boden hinein, weil sie ja auch nicht alles finden. Und die sind eher die, die man im Wald gut gebrauchen kann, nicht in riesiger Anzahl. Beziehungsweise in riesiger Anzahl stören sie im Wald gar nicht, aber man kann denen ja auch schwer vermitteln, dort hört der Wald auf und da fängt das Feld an und da gehst du bitte nicht hin, weil im Feld und in der im Gartenbau, in der Landwirtschaft machen die natürlich immense Schäden, die Schweine. Ne? Also die, so wie die bei uns hier, sage ich mal, die Bucheckern und Eicheln eingraben, so graben sie auf dem Feld die Maiskörner wieder aus oder die Getreidekörner, die gedrillten. Also im Wald okay, im Feld nicht. Und damit muss man die natürlich genauso intensiv bejagen jetzt, ne, die Wildschweine.
Rehe, Wildschweine, was würde noch gejagt? Oder sind das so die Hauptthemen?
Bei uns jetzt hier sind das die Hauptthemen, Wildschweine und Rehe.
Okay, also diese Tiere werden gejagt. Wer jagt die denn?
Die jagen wir selbst, also wir, die wir hier tätig sind. Beziehungsweise es gibt natürlich die Möglichkeit, sich als Jäger bei Thüringen Forst einzukaufen, mit dabei zu sein, Begehungsscheine zu erwerben. Hier gibt es auch zahlreiche Studenten, die bereits Jäger sind und an der Fachhochschule studieren.
Forstwirtschaftsstudenten,
genau. Und die sind hier mit in Aktion.
Und du selber bist quasi auch Jägerin?
Ja.
Sind alle Försterinnen und Förster Jäger?
Ja. Bei Thüringen Forst muss man Jäger sein, um dort angestellt zu sein. Ja.
Und wenn jetzt Jäger, die nicht Förster sind, Jäger werden, wie wird man das denn?
Na, da muss man eine ziemlich intensive und umfangreiche Ausbildung, also so eine Jägerausbildung machen, die auch sehr anspruchsvoll ist und die auch eine gewisse Zeit dauert. Und da kriegt man dann eben die theoretischen und die praktischen Grundlagen gelehrt, also von waldbaulichen und naturschutzfachlichen und ökologischen Kenntnissen, die man ja so als gewöhnlicher Bürger vielleicht so intensiv nicht hat. Und dann geht es eben auch ums Schießen, um Waffen, um die Rechtsfragen und so weiter. Also es ist schon sehr umfangreich. Und die kann man machen, die Ausbildung. Gibt es auch hier unweit von Erfurt so eine Möglichkeit. Und wenn man diesen Jagdschein erworben hat, dann kann man natürlich auch eine Waffenbesitzkarte erwerben. Also das wird wieder auch geprüft. Ne? Man hat ja eine Waffe in der Hand. Und wenn das alles durch ist, dann kann man sich auch bei Thüringen Forst melden und dann hiermit zur Jagd gehen. Das funktioniert.
Und wenn dann die Jäger was gejagt haben, können die das dann mitnehmen, das Tier? Oder wem gehört das eigentlich?
Also wenn bei Thüringen Forst jagt, also es gehört immer demjenigen, dem die Jagd gehört, also der Besitzer der Flächen ist oder der die Jagd gepachtet hat. Also es gibt ja auch in der Landwirtschaft die Möglichkeit zu jagen. Und dann gibt es einen Jagdpächter. Und dieser Jagdpächter, der kann jetzt sagen, ich lade jetzt oder ich habe noch 3-4 Helfer, die bei mir mitjagen. Dann gehört das Wild immer dem Jagdpächter und die einigen sich dann. Und bei Thüringen Forst ist es so, dass das Wild immer uns, also dem Land Thüringen gehört, dem Forstamt. Und wir vermarkten das Wild. Es gibt das kleine Jägerrecht, so heißt es. Also von jedem erlegten Stück gehört dem Schützen, also der es erlegt hat, die Leber, das Herz und die Nieren, also von den Innereien sozusagen. Das darf er sich mitnehmen. Also die Innereien, gell, musst du dir vorstellen, die werden ja rausgenommen. Das ist ja nicht das Fleisch, das ist ja ein extra Posten, so sage ich das jetzt mal. Und das darfst du mitnehmen. Also die Gedärme, das braucht jetzt kein Mensch, gell, ist klar. Aber Leber, Herz, Niere und wer Leute, die Hunde haben, die nehmen natürlich auch gerne die Lunge mit oder sowas. Das gehört dem Schützen.
Also wer aber dann nimmt er das direkt? Oh, ich bin so blöd. Nee, wir machen es anders. Wir fangen also. Es ist, ich nehme an, man darf nicht zu jeder Zeit jagen.
Richtig, also es gibt ja auch schon Zeiten, genau.
So, und dann ist jetzt eine Jagdzeit und dann heißt es so, heute wird gejagt. Oder
genau.
Weiß ich nicht.
Ja.
Und dann wahrscheinlich morgens oder abends oder nachts?
Ja, also in der Dämmerung. Also das Wild ist sozusagen hier in Erfurt auch wieder speziell. Hier ist es oft auch nachts aktiv, weil hier permanente Störungen sind. Ne? Mhm. Aber in der Regel geht man entweder früh morgens im Dunkeln raus und wartet, bis es hell ist und geht dann nach Haus. Ne? Oder abends im Hellen rausgehen und im Dunkeln dann nach Hause. Ja. Also man wartet immer diese Dämmerungszeiten ab. Ne? So, und wenn du dann sozusagen, da kommt ein Reh vorbei und es ist gerade Jagdzeit, also jetzt, derzeit wäre das so, und du würdest das Reh schießen. Und das Reh würdest du auch gut getroffen haben und dann liegt es da im Wald. Dann gehst du da als Jäger hin und brichst es auf, so heißt es. Also das heißt, die Innereien müssen schnellstmöglich raus aus diesem Körper. Weil die fangen natürlich an und da sind Bakterien drin, das reagiert. Hm. Das Blut, es ist eiweißhaltig. Also das würde sozusagen das Fleisch innerhalb kürzester Zeit verderben, wenn diese Innereien da drin bleiben würden. Ne? Also du hast ja im Schlachthof wird sozusagen das Tier ja anders getötet. Das wird durch einen Kopfschuss, ne, durch einen Bolzen, wird es sozusagen betäubt. Und dann wird so ein tödlicher Stich angesetzt. Da habe ich nichts kaputt. Ne? Also da ist ganz klar, wie das funktioniert. Mhm. Im Wald ist das ja nicht klar. Also ich treffe das Tier und jeder Jäger versucht es natürlich so zu treffen, dass das am wenigsten leidet und so weiter. Dass es schnell da liegt, also möglichst nicht leidvoll da irgendwie stirbt. So, und dann habe ich natürlich das Fleisch, das ist dann irgendwo verletzt. Mhm. Ne? Das habe ich im Schlachthof nicht. Und deshalb muss man also sozusagen schnellstmöglich die Innereien, das Blut, das muss raus aus diesem Wildkörper, okay, damit das Fleisch nicht kontaminiert wird, so kann man das nennen. Und das macht man dann relativ schnell. Also man geht da hin und bricht es auf, so nennt sich das. Das heißt also, die Innereien raus, gibt es ein gewisses Verfahren, das nennt man also Aufbrechen. Und dann wird das Tier, also diese Innereien, verbleiben dann tatsächlich im Wald. Ich schneide mir Herz, Lunge, was auch immer raus, was ich mitnehmen möchte. Und am nächsten Tag haben die Füchse und die Wildschweine den Rest gefressen. Ne? Also das geht in den Kreislauf wieder über. Und das Stück Wild nehme ich mit und hänge es schnellstmöglich in die Kühlung. Also in eine Kühlzelle, die bei uns im Forstamt ist. Und von dort geht das Stück dann, also es kriegt eine Nummer, es kriegt einen Schein, also es wird alles genau registriert und dann geht es eben entweder zu einem Endverbraucher, der das kauft als ganzes Stück, auch du, ne, kannst es jetzt kaufen bei uns, oder es geht in die Fleischerei und wir lassen das aufarbeiten für unseren Wildladen.
Du hast gerade gesagt, man versucht das Tier möglichst gut zu treffen. Was heißt das denn? Wie tötet man denn am besten ein Wildtier?
Na, indem man also zwischen Vorderkeule, also kurz hinter der Vorderkeule, also hier, ne?
Oder hier, Uta zeigt hinter ihrer Achsel,
dass du also sozusagen das Herz, ja, schlägt möglichst. Dort würde sich das Herz befinden. Ja. Ne? Und also dort kurz dahinter, ne? Also kurz hinter diese Vorderkeule, da würde man versuchen hinzuschießen. Nicht versuchen, da schießt man hin. Und wie gesagt, da kann, ein kleiner Ästchen, was davor ist oder was auch immer. Das Stück kann sich in diesem Moment nochmal bewegen. Also man möchte das dahin treffen, aber ne, man braucht nur mal auf den Schießstand gehen und einfach mal schießen. Und dann weiß man, dass man selber natürlich auch zittert, wackelt, wie auch immer. Ne, das ist also
was
schon.
Was ist denn dann, wenn man daneben schießt und das dann noch humpelnd wegrennt?
Das ist sehr ärgerlich. Da ärgert sich jeder Jäger. Im Zweifelsfall muss man eine Nachsuche mit Hunden machen. Also speziell ausgebildete Hunde, die die Fährte dieses verletzten Tieres dann aufnehmen und das verfolgen. Und das macht man auch, das muss man auch machen. Also das gebietet auch die. Jagdethik.
Sonst,
ja, das ist einfach verpflichtend. Hm. Das macht auch jeder. Und jeder ärgert sich darüber, weil das möchte man ja
passiert
nicht.
Passiert sowas oft?
Das passiert nicht oft, aber es passiert regelmäßig. Hm. Ne? Also weil wer nichts macht, kann auch nichts verwackeln. Also ja, ne, ja. Das ist einfach so. Hm.
Du hast jetzt gerade schon den Schießstand angesprochen. Die stehen ja so im Wald rum, ne, wo man als Kind auch gerne mal aufklettert und sagt, huhu, guck mal und so.
Nee, das ist eine jagdliche Einrichtung. Schießstand meinte ich jetzt, wenn du Schießen gehen übst.
Ach so, bei
also
so eine Übungs,
weißt du, auf so ein Übungsschießen.
Ja. Ach so.
Das, was du meinst, sind die jagdlichen Einrichtungen.
Die jagdlichen Einrichtungen, das ist mir jetzt gerade entfallen, dieses Wort.
Also eine Kanzel oder Kanzel sind die mit einem Dach drauf,
ja.
Ne? Oder eine Leiter, also eine Ansitzleiter, die einfach ohne Dach sind oder Ansitzbock. Das sind so kleine, also eigentlich niedrige bauliche Sachen, wo man einfach, es geht immer darum, nicht ebenerdig zu schießen, sondern einen Winkel von oben nach unten zu haben, einfach auch aus Sicherheitsgründen.
Ja, das heißt, nur von dort wird auch geschossen.
Ja, genau.
Wie stellt ihr denn sicher, dass da nicht irgendwie Menschen im Wald sind während der Jagd?
Na, Menschen werden also, da immer im Wald sein
ja,
bei uns.
Und da, wo man schießt.
Naja, das muss man, also da hat der Jäger eine große Verantwortung, ne, in dem Moment. Der muss das Umfeld und gerade diesen Hintergrund des Wildes, deshalb eben auch der Schuss ein bisschen von oben nach unten oder zumindest der Winkel muss ansatzweise so sein, dass er also nicht, wie gesagt, nicht ebenerdig ist, also nicht waagerecht da zum Fußboden. Und der muss das Schussfeld im Blick haben. Der muss dahinter schauen. Der muss auch möglichst wissen, ist da ein Weg, ist da kein Weg. Also der muss dieses Umfeld, wo er den Schuss hin abgibt, absolut im Blick haben. Hm. Und das ist schon eine hohe Verantwortung. Und hier im Steiger umso mehr. Jetzt im Winter ist der Wald ja viel durchsichtiger als im Sommer. Ne? Im Sommer siehst du hier gar nichts. Ist hier grüne Hölle. Ne? Da ist es noch gefährlicher. Ja, wenn da einer, also du siehst es nicht, wenn da einer 10 Meter drin steht. Umso mehr muss man aufpassen. Und deshalb werden ja die jagdlichen Einrichtungen, die stehen ja auch nicht mitten im Wald. Also entweder gibt es da eine Schneise oder es gibt irgendwie eine kleine kahle Stelle im Wald. Oder weißt du, dass ich also das Reh möglichst, also dass der Hintergrund klar ist. Also man überlegt sich natürlich, wo stellt man so eine jagdliche Einrichtung hin. Nicht in Wegerichtung und. Also da muss man echt aufpassen.
Du hast gesagt, du selbst bist Försterin und auch Jägerin. Kannst du dich noch erinnern, als du quasi das erste Mal auf Jagd gegangen bist und auch tatsächlich ein Tier gesehen und getroffen hast, wie das für dich war? Also ich stelle mir vor, es ist ja schon nicht so das Alltäglichste, dass man quasi ein anderes Lebewesen so bewusst
nee,
dem Todes
das ist richtig.
Zuführt.
Das stimmt. Also das ist jetzt, also ich bin in so einem Jägerhaushalt groß geworden. Also insofern war das jetzt für mich ich bin da reingewachsen, mehr oder weniger. Meine Eltern sind beide zur Jagd gegangen und ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt Jäger werden. Also insofern war es für mich eigentlich nichts, also mir war schon klar, um was es geht. Aber es ist trotzdem immer noch mal was anderes, wenn man das selber macht.
Mhm.
Und ich glaube auch, jeder ist immer und ewig da aufgeregt, also der Puls und so weiter, also das lässt keinen irgendwie kalt, ne? Das ist einfach so und es ist tatsächlich auch was Besonderes und was sehr Eigenes und es ist, also ich habe ja auch immer Haustiere, die ich schlachte, ist ähnlich, ne? Also es ist auch so ein, ja, es ist was Besonderes und nicht unbedingt schön, aber es gehört eben dazu und es ist immer speziell tatsächlich, wirklich. Also fällt einem auch nicht leicht. Es ist nichts Böses, aber es ist auch nicht leichtfallend.
Und ich stelle mir so vor, wenn man dann quasi zu dem Tier hingeht und das aufbricht, dann ist das ja quasi gerade eben noch lebend gewesen, ne? Noch ganz warm und so. Wie ist das? Oder?
Na, das ist, wie gesagt, es ist etwas Besonderes und ich kann also ganz gut auch diese, es gibt ja indianische Rituale und was auch. Also ich finde das toll. Also das ist auch, da muss jeder seinen Weg finden. Ne? Ich finde es gut, denn auch so, die Jäger haben ja auch dieses Ehrfürchtige. Da gibt es sozusagen, es wird ein Bruch dem Schützen überreicht. Es wird, also das fällt keinem leicht und es gibt solche Jagdrituale, wie auch immer man dazu steht und wie auch immer man die pflegt oder auch nicht. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich finde das gut, so gewisse, sich zu bedanken, da gewisse Rituale ruhig auch zu pflegen. Mhm. Ne? Also das ist aus meiner Sicht gut und richtig, aber ich will das jetzt auch nicht werten, wenn das einer nicht macht. Aber weißt du, es ist ein tolles Lebensmittel dann und man geht diesen Schritt und dann hat das auch so eine gewisse Ehrfurcht verdient. Also ich würde das jetzt niemals so leichtfertig abtun. Das finde ich auch nicht richtig.
Was mir noch letztens eingefallen ist, oder wir hören ja jetzt hier auch im Hintergrund die Straße, so Wildunfälle mit Autos. Sind das eigentlich zum Teil dann, wenn da Tiere versterben, kann man die noch essen? Also beziehungsweise was passiert eigentlich mit diesen?
Nee, die werden bei uns komplett verworfen. Das heißt also, wir wissen ja meistens nicht, wann das passiert ist. Also bei uns werden die nicht verwertet für den menschlichen Verzehr. Also sind die aus meiner Sicht dann eben nicht geeignet. Ja, also wir hatten es jetzt am Wochenende auch, da waren 2 Fallwildstücken und die gehen also mit in diese Tierkörperverwertung und werden verbrannt. Also die gehen nicht, kann man nicht essen. Also bei uns gibt es die nicht zu essen, sagen wir es so.
Ja. Ne? Wenn mir sowas passiert mit dem Auto, dann müsste ich ja wahrscheinlich Forstamt anrufen oder Polizei oder wie
genau, du rufst sie also immer die Polizei an. Weil ja manchmal, oder du kennst den Jagdausübungsberechtigten, also den Jäger, der dort jagt. Also das kann ja auch vorkommen. Die Polizei ist immer richtig, weil nur wenn du dich ordnungsgemäß entweder beim Jäger oder bei der Polizei gemeldet hast, tritt die Versicherung ein. Also es ist ja ein Versicherungsschaden dann, wenn am Auto was kaputt ist. Und du musst es dann rechtmäßig gemeldet haben. Brauchst eine Tagebuchnummer von der Polizei oder von uns eine Bestätigung. Oder von dem Jäger. Von dem Jäger, der dort jagt. Ne? Und deshalb ist es immer richtig, die Polizei zu rufen.
Und dann kommt ihr quasi und holt das.
Und wir holen das ab oder...
oder geht es suchen, wenn es noch doch noch wieder weitergegangen ist.
Ja, genau. So. Wir kümmern uns dann darum. Mhm. Richtig.
Mhm. Mhm. Boah, das ist ein großes, großes Feld. Ich bin jetzt wieder so in dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich dich alles Wichtige gefragt habe. Uta, weißt du das?
Alles Wichtige? Wir wollen doch noch weiterreden.
Zum Thema Jagd. Zum Thema Jagd, erste Version.
Genau, zum Thema Jagd, erste Version haben wir vielleicht alles besprochen.
Genau, es kommt vielleicht einfach noch wieder, weil vielleicht stellen sich quasi auch Fragen im Nachhinein noch
natürlich,
ein.
Natürlich, natürlich.
Und da wir uns regelmäßig sehen, können wir... das dann immer wieder
richtig.
Neu aufrollen.
Richtig.
Was ist heute noch so hier im Wald dran, Uta, wo wir jetzt hier gerade stehen und ich dich in deiner Arbeit besuche?
Naja, also morgen kommt hier ein Holzkäufer. Das heißt also, ich werde heute mich noch um Stämme kümmern, die morgen möglichst gleich verkauft werden. Holz ist jetzt ein ganz großes Thema. Also wir werden jetzt, wie gesagt, uns um den Holzverkauf kümmern. Wir haben... nachmittags dann noch ein bisschen Schreibtischarbeit, also das Holz, was wir jetzt auf Stift mit Stift und Zettel aufnehmen, also aufnehmen, aufschreiben, klassifizieren, das muss natürlich dann noch verkaufsfertig gemacht werden, das heißt, es muss in den Computer eingespielt werden und dann sind wir kurz vor Weihnachten, ist noch ein bisschen Reisig- und Weihnachtsbaumverkauf, wir sind fast ausverkauft, also das ist jetzt nicht mehr so ganz schlimm und
Habt ihr es eigentlich auch gemerkt? Ich habe gelesen, dass dieses Jahr wesentlich mehr Weihnachtsbäume verkauft wurden,
also
weil
wir
die
haben,
Leute einfach auseinander feiern wahrscheinlich oder viele zu Hause sind und sich nicht alle zusammen um einen Baum treffen können oder so?
Also ich glaube, dass ganz viele Leute, die sonst verreist sind oder gar nicht da sind oder wie auch immer, die sind eben jetzt da. Mhm. Und wir haben das auch im Wildladen gespürt. Mhm. Also wir sind derzeit auch fleischtechnisch komplett ausverkauft und haben erst wieder am Mittwoch nochmal Nachschub. Also das ist sehr extrem. Also das hat sich bei uns auch gezeigt. Also wir hatten mehr Bäume bei uns im Hof stehen als in den anderen Jahren. Wir hatten mehr Wild im Wildladen als in den anderen Jahren und sind leer gekauft wie nie bei beiden Dingen. Ja, und das wird sich natürlich jetzt bis zum 23. auch noch so ein bisschen hinziehen. Ja, und dann ist es nur noch das Holz. Also heute Holz auf alle Fälle. Holz.
Liebe Uta, gut Holz. Genau. Ich freue mich, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Mal gucken, wo wir uns das nächste Mal treffen. Vielleicht wieder hier oder genau. Im Studio. Aber auf jeden Fall wird es passieren.
Aber es ist doch schön im Wald, nicht?
Ja, Sonne scheint. Na, die Finger werden mir langsam kalt. Aber sonst...
Darfst du auch die andere Hand nehmen.
Ich wechsle immer schon. Uta, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir auch und schöne Weihnachten dann. Bis bald. Ciao.